Ich freue mich, dass Sie zur Bibelstunde gekommen sind und heiße Sie herzlich willkommen mit einem Gedicht von unserer Schwester Helga Winkel. Sie hat ja sehr viele Gedichte geschrieben und was ich Ihnen jetzt lese, war ihr allerletztes im Alter von 89 Jahren. Da schreibt mancher von uns kein Gedicht mehr. Als Gruß zum Anfang. Du bist geliebt, von Gott geliebt. Er hat dir's zugesprochen und hat nie, was er zugesagt, veruntreut und gebrochen. Du bist geliebt, von Gott geliebt, noch ehe du ihn kanntest und von der Liebe, die dir gilt, noch keinen Schimmer ahntest. Du bist geliebt, von Gott geliebt, nicht weil du es verdientest, nein, weil es seine Liebe will, dass du nach Hause findest. Du bist geliebt, von Gott geliebt, der uns den Sohn gegeben, damit er uns den Vater zeigt und ruft zum ewigen Leben. Das Lied, das wir jetzt nach diesen Worten singen, kann unsere ganz persönliche Antwort auf diese Botschaft sein. 385, Jesus nur alleine sei mein Losungswort. Dann beten wir. Herr, wir danken dir, dass wir deine Geliebten sind. Wir danken dir, Herr, dass du uns so etwas Kostbares schenkst, deine göttliche Liebe. Und Herr, vergib, dass wir es oft so selbstverständlich nehmen und manchmal auch leben, als wären wir nicht geliebt von dir. Und Herr, du willst es uns immer wieder sagen, ganz neu durch dein Wort und auch durch die Lieder. Und danke, dass es auch jetzt in dieser Stunde um dein Wort gehen darf. Herr, das Wort des lebendigen Gottes, das in uns immer wieder neues Leben schaffen will. Hilfe zum Leben, Hilfe zum Weitergehen. Danke, wir danken dir jetzt für dein Wort und für deine Gegenwart, dass du mitten unter uns bist und dass dein Wort auch nicht leer zurückkommen wird. Herr, es geht nicht um Menschenworte, es geht jetzt um dein Wort. Segne uns. Amen. Die Lasten. Lastenträger in der Bibel, das ist mein Thema und voraussichtlich nicht nur heute, sondern auch in weiteren Bibelstunden. Und wenn ich jetzt fragen würde, unter welcher Last Sie zurzeit leben müssen, es würde mancherlei genannt werden. Was gibt es für Lasten, die zu tragen sind? Es sind doch die Lasten der Krankheit, auch des Alters, Lasten durch schwieriges Miteinander, Sorgenlasten und es gibt die Last der Schuld. Und manches Mal sind wir uns selber eine Last, aber vielleicht kennen Sie das nicht. David war ein Lastenträger und wir kennen David ja gut. Aus dem Wort Gottes, David war ein Lastenträger und auch wir sind es. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine jetzt gerade, der andere ist jetzt gerade ohne Last. Wir wissen, dass David Feinde hatte, sogar in der eigenen Familie. Das kann sehr belasten. Und als König von Israel trug er die Last der Verantwortung für ein ganzes Volk. Und als er davor auf der Flucht war vor König Saul, war das eine große Last für ihn. Diese Bedrohung, dieses ständige Getriebensein, Flüchtling sein. Und eine Situation aus dieser Zeit in Davids Leben finden wir beschrieben in 1. Samuel Kapitel 29 und 30. Ich lese aber nicht den ganzen Text, manches erzähle ich einfach. Ein erster Leitgedanke über einen ersten Teil, eine schwere Last. David also auf der Flucht vor König Saul und dabei ist er bei den Philistern angekommen. Haben Sie recht gehört? Ja, und da lese ich jetzt aus 1. Samuel 27, die Verse 1 bis 3. Und dann die Verse 5 bis 7 noch. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achisch, dem Sohn Maochs, das war der König von Gat. Und David blieb bei Achisch in Gat mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause, David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreeliten, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und David sprach zu Achisch, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achisch an diesem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Die Zeit aber, die David im Philisterland wohnte, war ein Jahr und 4 Monate. David hat den Mut verloren. Nicht nur in dieser Situation, aber es war auch in dieser Situation sehr verständlich. Wir finden ja in Davids Psalmen Worte, die er in schweren Lagen gebetet hat. Vielleicht spricht er ihnen damit aus dem Herzen in ihrer derzeitigen Situation. Ich nenne nur 2 von solchen Worten. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich in der Zeit der Not? Psalm 10, Vers 1. Und Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Psalm 13, 2. Und es wären da noch viele Stellen zu nennen, die Davids schwierige Lage ganz verschiedener Art deutlich werden lassen. Aus diesen Worten klingt viel Not. Und in großer Not war er auch durch die lange Zeit der Flucht vor Saul. In einem Kommentar las ich dazu, ging es Ihnen schon so wie David? Oder geht es Ihnen zur Zeit so? Sie haben den Mut verloren und wollen beinahe aufgeben. Bedenken Sie, David war jahrelang unter diesem Druck durch Sauls Verfolgung. Soweit dieses Zitat. Also ich sage es noch einmal, sehr verständlich, dass er den Mut verloren hat. Und wie groß der Druck war, der auf ihm lastete, finden wir in einem kurzen Satz in 1. Samuel 23, 14 ist zu lesen. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Er wollte David umbringen, das wollte er unbedingt. Und bedenken wir nun, in all dem war David für 600 Männer, die sich ihm angeschlossen hatten, mit ihren Frauen und Kindern verantwortlich. Und für seine beiden eigenen Frauen, wie konnte er das in diesem Flüchtlingsdasein? Was für eine Last, was für eine Not. Menschlich ist es total verständlich, dass David in seiner Not nach Gat geflohen ist, in das Gebiet der Philister. Wunderbar, Ausrufezeichen. Deshalb mit einem Ausrufezeichen, weil er da einen Zufluchtsort gefunden hat. Es hat ihm etwas gebracht, im Philisterland zu sein. Denn es ist zu lesen, dass Saul dann tatsächlich aufgegeben hat. 1. Samuel 27, 4. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen war, suchte er ihn nicht mehr. Wunderbar. Aber diesmal mit einem Fragezeichen. Es war nicht wunderbar. Es war sonderbar. Denn David war in einem Gebiet, in dem Israels Feinde lebten. Da gehörte er nicht hin. Ich lese eine Anweisung Gottes für David. Wir finden sie in 1. Samuel 22, 5, also kurz vor unserem heutigen Text. Und da sagte der Herr, geh ins Land Juda. Hier schiebe ich eine Frage dazwischen. Wissen wir, wo wir hingehören und wo nicht? Das kann zum einen unsere äußeren Aufenthaltsorte betreffen, aber auch unseren inneren Standort. Wir kennen die Anweisungen Gottes, wo er uns als seine Leute haben will und wo er uns nicht haben und nicht finden will. Ende der Zwischenfrage. David war bei den Philistern. Daran merken wir, er war zu der Zeit nicht in Ordnung. Was meine ich damit? Nun, Gott durfte nicht mitreden bei David. Hat David denn vielleicht vorübergehend vergessen, dass er von Gott zum König über Israel bestimmt und schon gesalbt war? War das für David in dieser schweren Zeit nicht mehr wichtig? Oder dachte er, scheinbar ist es für den, der mich zum König bestimmt hat, auch nicht mehr wichtig. Sonst würde er doch diese harte Zeit der Verfolgung durch Saul nicht zulassen. David hat bestimmt manche solcher Fragen auch seinem Herzen bewegt. Es war eine schwere Zeit für ihn. Aber er hatte doch in anderen schweren Zeiten gewusst, dass Gott stärker war, viel stärker als alle Feinde, stärker, viel stärker auch als der kleine König Saul, der sich so groß gebärdete. David hatte doch schon einmal in großer Gewissheit gebetet: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, sollen sie selber straucheln und fallen. Und wenn sich ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Psalm 27, 1-3. Merken wir, aus diesen Worten spricht der Glaubensmut. Nun aber war David mutlos. Einfach mutlos. Und da möchte man ihn fragen: David, gilt das nicht mehr? Gibst du alles auf? Gilt es nicht mehr, dass du doch einen wunderbaren Herrn hast, der stärker ist als alles andere? Ich sage es noch einmal, menschlich so verständlich. Er war des Kämpfens und Fliehens so müde geworden. Da war es eine Wohltat, in Ziklag leben zu dürfen. Aber, immer wieder gibt es ein Aber. Aber in Ziklag wurde David zum Lügner und Betrüger. Also nicht nur, dass er am falschen Ort war, nicht da, wo Gott ihn haben wollte, er wurde dort zum Lügner und Betrüger. Zur Beschaffung von Lebensmitteln hat er die Bewohner des Südlandes angegriffen. Das waren Amalekiter, Geschuriter, Nomadenstämme waren das und Feinde Israels. Was aber hat er dem König Achish erzählt? Ich habe Israel angegriffen. Damit hat er den König Achish bestimmt sehr beeindruckt, aber eben belogen. Er hat ja nicht in Israel geplündert, nicht in Juda, sondern bei diesen Nomadenstämmen. Und weil er nicht wollte, dass diese Leute, bei denen er tatsächlich eingefallen ist, dass die ihn verraten, darum hat er sie alle umgebracht, auch Frauen und Kinder. Und der König Achish glaubte ihm. Und er war sicher, dass David nun für immer bei ihm bleiben würde, denn er konnte ja niemals nach Israel zurück, wenn er dort geplündert hatte. Und wir stellen fest, so weit war es mit David gekommen. Wieder eine Zwischenfrage. Vielleicht kennen wir Zeiten, in denen wir feststellen mussten, dass es weit mit uns gekommen war, weil wir innerlich weit weggegangen waren vom Leben mit unserem Herrn, mit dem wir doch leben wollen. Ende der Zwischenfrage. Aber nun die andere Frage: Wie lange hat Gott den David laufen lassen in die Gottesferne? Musste Gott nicht eingreifen? Musste er ihn nicht zurückholen? zurückholen, nicht nur aus dem Philisterland, sondern vor allem aus der Gottesferne. Wir erkennen Davids Gottesferne zum Beispiel an einem Satz, den wir in Kapitel 27,1 lesen. David dachte in seinem Herzen. Nun könnte man sagen, das kann ja wohl nicht falsch sein. Aber da war etwas anders als sonst. David hat oft mit seinem Herrn über seine Nöte gesprochen. Er hat den Herrn gefragt. Das tat er nun nicht in dieser Zeit. Er befand sich weit weg. Aber wie gut, wenn ein Mensch sich noch so weit entfernt hat, dann befindet sich Gott auch dort. Niemals ist ein Mensch außerhalb der Reichweite Gottes. David hat es doch einmal in großer Gewissheit gesagt: Und nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Wie geht's weiter? Ja, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Er hat es eigentlich gewusst. Psalm 139, Vers 9 und 10. Und dann geschah es, dass die Philister einen Angriff planten, einen Angriff auf wen? Auf Israel. Und der König Achis dachte tatsächlich allen Ernstes, David und seine Männer könnten doch mitziehen, zur Unterstützung im Kampf. Und er hat David die Stelle eines Hauptmanns angeboten in seinem Heer, Hauptmann bei den Philistern im Kampf gegen Israel. Der König Achish vertraute David völlig und David war bereit für diesen Einsatz. Er war bereit mitzuziehen gegen Israel. Er rüstete sich zum Kampf gegen sein eigenes Volk, für das er doch schon zum König bestimmt war. Er würde Menschen seines Volkes umbringen in diesem Kampf. In was für einen Zwiespalt brachte er sich? Aber, wieder ein Aber, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und als sie schon losgezogen waren, musste David erleben, dass ihm die anderen Offiziere der Philister nicht getraut haben. Ich lese 2. Samuel 29, Vers 3 und 4, da sprachen die Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Achis sprach zu ihnen: Das ist David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun bei mir gewesen ist Jahr und Tag. Ich habe nichts an ihm gefunden seit der Zeit, da er abgefallen ist, bis heute. Also der König Achis, für den war es schon ganz klar, David ist abgefallen von seinem Volk. Der gehört jetzt zu uns. Aber die Obersten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm: Schick den Mann zurück. Er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm angewiesen hast, damit er nicht mit uns hinziehe zum Kampf und unser Widersacher werde im Kampf. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen unserer Männer? Was sollen diese Hebräer? Was für eine berechtigte Frage. Und David wurde zurückgeschickt. Eine große Demütigung war das. Er hatte nicht auf Gott gehört, aber auf diese Männer musste er jetzt hören. Und es kam noch schlimmer. David kam mit seinen Männern zurück nach Ziklag, aber Ziklag gab es nicht mehr. Während ihrer Abwesenheit waren die Amalekiter da gewesen. Sie hatten ein großes Zerstörungswerk angerichtet. Das war ihre Rache für Davids Überfälle bei ihnen. Und alle, die in der Stadt waren, haben sie weggeführt. Alle Frauen und Kinder, die zu David und seinen Männern gehörten. Auch Hab und Gut war verloren. Und dann heißt es in Kapitel 30, Vers 4, und alle weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und alle weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Wer hat geweint? David und seine Männer. Wer war schuld an diesem großen Elend? Die Amalekiter, vordergründig. Natürlich die Amalekiter. Schon, aber Davids Männer nannten nun David schuldig. Sie waren gegen ihn. Und das ging so weit, dass sie ihn steinigen wollten. Er war doch schuld. Und das war bitter für David. Vielleicht könnte man sich denken, waren seine Männer schon länger nicht mehr einverstanden mit David. Insgesamt war er ja mit ihnen zusammen 16 Monate bei den Philistern, wo sie doch einfach nicht hingehörten. Was für eine Last hatte David nun zu tragen, die Last der Schuld. Überlegen wir noch einmal, worin bestand seine Schuld? Er hat Gottes Platzanweisung nicht gehorcht. Er hat mit seinem Gott nicht mehr geredet und dann auch nicht mehr mit ihm gerechnet. Er ist einen falschen Weg gegangen und daraus wurde diese große Not. Aber Gott hatte ja schon eingegriffen. Und wir sehen, Gottes erbarmende Liebe kann sehr hart sein. Gott hat David nicht weiterlaufen lassen auf dem verkehrten Weg. Als die Obersten der Philister protestierten gegen sein Mitziehen in den Kampf gegen Israel, da wussten die nicht, dass sie Werkzeuge waren in Gottes Hand. In der Hand des Gottes, der weiß, viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Gott hat eingegriffen und Gott hat zugelassen, dass Ziklag zerstört wurde und alle Frauen und Kinder weg waren. Gottes zurechtbringende Liebe kann sehr hart sein. Und was nun, David? Er stand mitten in den Trümmern, nicht nur im Äußeren. Was macht man in solcher Lage? Hätte David jetzt nur die große Schuld und die große Not gesehen, es wäre zum Verzweifeln gewesen, es wäre zum Aufgeben gewesen. Aber David hat jetzt wieder mehr gesehen. Damit komme ich zum zweiten Leitgedanken über einen zweiten Teil. Er ist kürzer als der erste und ich sage Ihnen, der dritte Teil ist dann noch kürzer. Aber jetzt singen wir das Lied 341, ehe wir zum zweiten Teil kommen. Herr, manche Tage sind für mich eine Last. 341. Der Entschluss in großer Not. Zuerst sollte diese zweite Überschrift ein wenig anders heißen. Ein Entschluss in großer Not. Das musste ich korrigieren. Warum? Weil es nur den einen Entschluss gibt, der die Hilfe bringt. Wie kann man ihn nennen? Im Text heißt er so: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Kapitel 30, 6b. Das heißt doch, er ging wieder zu seinem Herrn. Er hat sich aufgemacht. Er schaute wieder auf seinen Gott. Und das ist das Entscheidende. In jeder noch so großen Not und scheinbaren Ausweglosigkeit. Das Entscheidende unter jeder noch so großen Last. Das war des Davids Entschluss, jetzt wieder auf seinen Gott zu sehen und sich aufzumachen. Und das ist der Entschluss, der nicht nur bei David damals dran war. In einem alten Heft von unserem Bibellesezettel heißt es, David hatte sich auf seinem selbstgewählten Weg fast rettungslos verheddert. Dann nahm er seine Zuflucht zu Gott. Er wollte wieder, dass Gott mit ihm ging. Und es ist so gut, diese Sehnsucht zu haben. Das sage ich noch einmal. Er wollte wieder, dass Gott mit ihm ging. Es ist so gut, diese Sehnsucht zu haben. Ich bin immer wieder sehr dankbar für das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Ich bin dankbar, dass er es erzählt hat. Davids Entschluss war derselbe wie der Entschluss des Mannes in dessen Leben auch eine große Unordnung entstanden war, nachdem er weggegangen ist von seinem Vater. Er ist bei den Schweinen gelandet, also auch an einem Ort, an den er bestimmt nicht gehörte. Denn Schweine, die waren in den Augen der Juden sehr unreine Tiere. Und von diesem Mann, von dem Jesus da erzählt im Gleichnis, da lesen wir in Lukas 15, er sprach: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt. Der Entschluss in großer Not. Ich will mich aufmachen und ich will es so sagen. David hat sich aufgemacht. Er kam zurück zu seinem Gott. Und da lesen wir nun im Bibeltext gar nichts von einem Schuldbekenntnis. Aber dass er sich in seinem Gott stärken konnte, geschah nicht ohne das Bekennen der Schuld. Davon bin ich überzeugt. Und ihm wurde vergeben. Woher weiß ich das? Ich weiß es aus dem Wort Gottes und ich weiß es aus eigenem Erleben, was in einem Lied so heißt: Wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig angenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen und sein heilig Wort verspricht dir Vergebung, Heil und Segen. Kehre wieder, zögere nicht. Und unser Herr Jesus hat es so gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, 37. Es muss kein Mensch mit der Last der Schuld weiterleben, keiner, und das heißt auch keiner von uns. Nicht alle Lasten werden uns von unserem Herrn abgenommen, wenn wir darum bitten, aber diese Last der Schuld, die nimmt er immer ab, weil Schuld ja zwischen ihm und uns steht. Er aber will doch Gemeinschaft haben mit uns. Er hat doch auch diese Sehnsucht. Sünde, die wir nicht bekennen, trennt uns von unserem Gott. Das sagt er in seinem Wort, Jesaja 59, 1 und 2. Ich sage es jetzt in Kurzform: Eure Sünden scheiden euch von mir. Gott sehnt sich danach, dass nichts zwischen mir und ihm steht, nichts zwischen ihnen und ihm steht. Das ist seine Liebe, die sich da sehnt. Er hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass nichts stehen bleiben muss. Jesus Christus hat einen hohen Preis bezahlt, der Sohn Gottes, hat alle Schuld weggetragen und hat die Strafe dafür auf sich genommen. Ich erinnere an das Gedicht, das ich am Anfang gelesen habe: Du bist geliebt. Aus Liebe ist Vergebung möglich geworden. Der Entschluss, nicht ein Entschluss, der Entschluss. Wann ist er dran? Bei mir? Bei Ihnen? Er ist dran, wenn ich von Schuld bedrückt bin. Wenn Schuld drückt, kann nur der Herr helfen. Und ich darf wissen, ich muss nicht länger mit dieser Last leben. Wie ich bin, so darf ich kommen. Das ist Evangelium. Manchmal ist es auch eine Hilfe, mit einem Menschen zusammen, zu dem ich Vertrauen habe, die Schuld vor Gott zu bringen. Und danach ist es wichtig, und damit haben wir manchmal vielleicht Mühe, danach ist es wichtig, der Zusage von der Vergebung zu glauben. Dir sind deine Sünden vergeben. Sein Wort sagt es uns. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Übrigens ist der Entschluss: Ich will mich aufmachen, nicht nur bei der Last der Schuld dran, denn es gibt ja auch andere Lasten. Von Elisabeth Schnitter gibt es ein Lied, in dem Lasten genannt werden. Sie nennt das verspottet werden, die Menschenfurcht, die Angst, die Schuld, das Leid. Und im Refrain heißt es dann jeweils: Vater, dann lauf ich zu dir nach Haus, schütte meine Not, meine Angst, meine Last bei dir aus. Und die letzte Strophe setzt dann in einen wunderschönen Schlusspunkt. Herr, du hörst mein ganzes Klagen. kennst auch meine leisen Fragen. Du bist, der mir helfen will. Bei dir werde ich ganz still. Ein dritter Leitgedanke, neu ausgerichtet und neu aufgerichtet. Beachten Sie die Reihenfolge in dieser Überschrift. Das erste neu ausgerichtet, was meine ich damit? Die Richtung stimmt wieder. Die Blickrichtung und auch die Richtung der Schritte. Bei der neuen Ausrichtung wird das Wort Gottes wieder wichtig und sein Wille. Eine klare Ausrichtung finden wir auch in manchen Worten von David. Zum Beispiel in diesem in Psalm 27,4 lesen wir: Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, bleiben im Hause des Herrn mein Leben lang. Was für eine Ausrichtung. Ich kenne das, Sie wahrscheinlich auch. Immer wieder ist in unserem Christenleben diese neue Ausrichtung dran. Dieses Ausgerichtetsein auf den Herrn, vor allem auf ihn. Und neu ausgerichtet sein, das bedeutet auch neu aufgerichtet sein. Was meine ich damit? Im Blumenkasten auf meinem Balkon habe ich für die Wintermonate neben anderem eine wunderschöne Pflanze, eine Christrose. Und nach dem ersten heftigen Nachtfrost bin ich sehr erschrocken. Die schönen Blumen lagen flach. War's das jetzt schon? Ich wollte mich doch den Winter über daran freuen. Es kamen dann viele frostige Nächte, es kam auch viel Schnee, der alles zudeckte. Und danach lagen sie jedes Mal flach, wie hingemäht, wie kaputt, wie aus und vorbei. Und dann war es ein ganz besonderes Erleben für mich. Immer wieder haben sie sich aufgerichtet, neu aufgerichtet, standen gerade und so schön wie am Anfang. Und ich staunte von Mal zu Mal. Neu aufgerichtet waren sie, als wären dazwischen nicht das ganz andere gewesen. Und bei der Vorbereitung für diese Bibelstunde hatte ich sie vor mir. Durch mein Fenster habe ich sie gesehen, die Christrosen, diese wunderbare Pflanze, die nicht müde geworden ist, den ganzen Winter über sich immer neu aufzurichten. Das gehörte zu ihr. So ist sie geschaffen. Und zu uns, die wir Jesus Christus gehören, diese Entscheidung haben wir einmal getroffen, gehört es, dass wir immer wieder neu aufgerichtet leben können durch unsere Ausrichtung auf ihn. David war am Nullpunkt gewesen. Durch die Rückkehr zum Herrn, durch die Ausrichtung auf ihn, war es am Nullpunkt zum Wendepunkt gekommen. Und daraus wurde ein Pluspunkt. David hatte wieder Mut. Mut zum Weitermachen. Das ist daran zu sehen, dass er den Herrn fragte, wie es weitergehen konnte und sollte. David stand ja mitten in den Trümmern von Ziklag und in den Trümmern eines schlimmen Verlustes von lieben Menschen und von Hab und Gut. Aber nun konnte er den Herrn fragen. Denn was ihn von Gott getrennt hatte, seine Schuld war weggetan. Weggetan. Wie sagte ich es vorhin von der Christrose? Neu aufgerichtet, als wäre das andere gar nicht gewesen. So ist die Vergebung Gottes. Ich lese einige Sätze aus Kapitel 30 noch, ab Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott und befragte den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Und der Herr sprach: Jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Wie gut, dass Gott jetzt nicht sagte: David, du musst erst eine Probezeit von mindestens 6 Monaten bestehen. Ich kann dir nicht mehr so recht trauen. Du hast mich sehr enttäuscht. Nein, so nicht. Ich sage es noch einmal, Gottes Vergebung ist keine halbe Sache. Sie bedeutet einen ganzen Neuanfang. Auch von Gottes Seite. Für Gott war die Sache ausgelöscht. Als wäre sie nicht gewesen. So vergibt Gott. Und Gott sprach: Jage ihnen nach. Das bedeutet, ich werde bei dir sein. Ich werde helfen. Und David brachte alles und alle zurück von seinem Feldzug gegen die Amalekiter. David hat sie besiegt. Und da heißt es im Text, es fehlte nichts. Alles brachte er zurück und alle. Der Herr war wieder auf seiner Seite. Der Herr ist auf unserer Seite, wenn nichts zwischen ihm und uns steht. Und es muss nichts dazwischen stehen. Er hat es uns nicht schwer gemacht, immer wieder neu anzufangen. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass du die Frage der Schuld für uns gelöst hast. Nicht so, dass wir nicht mehr schuldig werden, aber so, dass wir die Schuld dir bringen und sagen dürfen und dass du vergibst. Herr, vergib uns alle Zeiten, wo wir auch manches Mal in der Gottesferne lebten. Du weißt, wer von uns jetzt gerade solch eine Zeit erleidet. Und Herr, du hast eine große Sehnsucht, dass wieder Gemeinschaft ist zwischen dir und uns. Und du hast es möglich gemacht, dass alles weggetan wird, was die Gemeinschaft hindert. Herr, wir staunen und wir danken dir und wir beten dich darüber an. Danke, lieber Herr, dass wir so leben dürfen, nah mit dir. Und wirk du durch das Wirken deines Geistes immer wieder diese Sehnsucht in uns, dass wir es gar nicht mehr aushalten, nicht nahe bei dir zu sein. Danke, lieber Herr. Danke auch jetzt für diesen Text aus deinem Wort Gottes, für das, was du uns dadurch sagen wolltest, vielleicht auch sagen konntest. Und danke, dass du jetzt auch mit uns gehst, mit durch diesen Sonntag, mit in den Alltag. Und danke, dass wir mit dir leben dürfen und dass du an unserer Seite bist, wenn wir das wollen. Wir danken dir, Herr, für dein Mitgehen. Wir danken dir für dein Wort. Danken dir für unsere Gemeinschaft. Amen. An jedem Tag, mit Frieden und mit Freude, was immer dir begegnen mag, sein Segen dich begleite. Gott schütze und bewahre dich auf allen deinen Wegen. Und über dir entfalte sich sein voller, reicher Segen. Wer weiterschenkt, was Gott ihm gibt, wird immer neu erleben. So sehr bin ich von Gott geliebt, so reich macht mich sein Segen. Amen.